Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, heute sind wir am Ende der dritten NFL-Woche angekommen. Gestern Abend noch mit den letzten Spielen der Eagles gegen die Buccaneers und auch die Rams gegen die Bengals. Und somit kommen wir natürlich auch wieder zusammen, um die vergangene NFL-Woche gemeinsam zu besprechen. Und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern habe mir natürlich einen sehr geschätzten Kollegen mit ins Boot genommen. Der Brian ist heute auch mit dabei. Hallo, grüß dich.
Moin.
Ja, wo fangen wir denn mal an? Also es waren natürlich schon ein bisschen verrückte Spiele insgesamt diese Woche dabei und ich glaube, wir müssen mit einem der beiden Scorigami-Spiele anfangen, Brian, und zwar mit der wohl, ich sag mal, ja, es offensiv war es vielleicht keine Überraschung, dass die Dolphins wieder gut spielen, auch wenn es die, die Broncos waren, die dieses Jahr ein bisschen enttäuschen, auch defensiv. Aber dass man 70 Punkte dann erzielen kann gegen die Denver Broncos, das ist natürlich jetzt doch auch ein Phänomen. Also ich glaube, seit 1966 nicht mehr geschafft, das Ganze. Und jetzt würde ich mal ganz gern wissen, wie legit du die Dolphins denn findest.
Ey, das ist einfach nur Wahnsinn, denen zuzugucken, weil die einfach so unfassbar explosiv sind. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal noch, oder ob ich hier überhaupt jemals eine Offense gesehen habe, die so viele offensive Playmaker hat, die so explosiv sind, ne? Also, klar, Tyreek Hill, wir wissen alle, dass der schnell ist, ne? Dann hast du einen Jalen Waddle, der in dem Spiel ja nicht mal dabei war. Also, das muss man sich mal vor Augen führen. Dann hast du einen Raheem Mostert, der eigentlich über Jahre auch immer einer der allerschnellsten Running Backs war. Und jetzt hast du mit Devon A-Chain nochmal einen zweiten Running Back, der auch so schnell ist. Und es gab so ein Symbolbild, das fand ich ganz cool, wo man, das war ein Rush von Devon A-Chain und man sieht ihn schon im Second Level und die Hälfte der Broncos-Spieler liegen auf dem Boden oder gucken ihm einfach hinterher und haben halt gar keine Chance. Also, was die Dolphins gemacht haben und wie sie ihre Offense gebaut haben, finde ich, ist eigentlich so ein bisschen Paradebeispiel dafür, dass es in der NFL doch noch so ein altes Sprichwort stimmt, das heißt Speed Kills. Ne? Also wenn sie es schaffen, und sie schaffen es immer wieder, diese Räume zu kreieren für ihre schnellen Spieler, dann ist es halt wahnsinnig schwer, das zu verteidigen. Und die Broncos haben ja nicht mal, das ist ja das Problem, sie haben ja irgendwie nicht mal schlecht gespielt, hatte ich das Gefühl. Ne? Es war ja auch offensiv tatsächlich eins der besseren Spiele vielleicht sogar von ihnen. Weiß ich nicht, also, aber auf jeden Fall, die hatten gar keine Chance und die Dolphins sind, ich glaube, das müssen wir ganz klar so sagen, ein echter Titelkandidat.
Ja, also zum einen würde ich mitgehen, dass ich würde fast behaupten, es ist das beste, also jedenfalls stat-wise, das beste Spiel von Russell Wilson bis jetzt bei den Broncos war mit 306 Passing Yards, zwar nur ein Touchdown, aber auch nur eine Interception, aber ja, wenn du so, sag ich mal, als Dolphins spielst und 70 Punkte auflegst, also wie ich schon gesagt habe, das ist das erste Mal seit 1966 und hätten sie nur 3 Punkte mehr gemacht, dann hätten sie im Endeffekt einen Rekord eingestellt, ich glaube nicht gebrochen, aber eingestellt, der mittlerweile oder seit Ewigkeiten bei der NFL Bestand hält. Und ja, das zeigt ja einfach, wie extrem gut diese Offense ist und 70 Punkte, also das muss man sich natürlich schon mal vorstellen. Ich meine, es gibt natürlich auch mal Spiele, wo eine gute Offense wie die Chiefs 40 Punkte macht. Ich meine, haben sie ja diese Woche auch gegen die Bears geschafft. Aber 70 Punkte ist halt nochmal so viel mehr, dass man einfach sagen muss, ich glaube, das wird halt für viele, viele Teams einfach wahnsinnig schwer, das zu verteidigen. Und auf der anderen Seite halt es auch noch schaffen, diesen Scoring-Output mitzugehen. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht das ein oder andere Team es schafft, sie jedenfalls unter 70 Punkte natürlich zu lassen, also defensiv schon etwas zu verringern, aber dass sie so extrem schaffen, alle Playmaker eben zu limitieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen geschädigter von Devon Achane. Ich hatte den bei mir im Fantasy auf der Bank, der hat dann schöne 50 Punkte gemacht. Das hat natürlich auch wahnsinnig wehgetan, aber ja, das hat bei dem auch keiner erwartet. Also der hatte davor ein Attempt gleich für 5 Yards. Und dann machte in dem Spiel 18 Rushes für 203 Yards, 2 Touchdowns, fängt dann noch 4 Pässe für 30 Yards, macht auch wieder 2 Touchdowns. Und das ist schon krass.
Ja.
Und auf der anderen Seite musst du auch sagen, Broncos 0-3, du verpflichtest dir einen neuen Headcoach, gibst dafür sogar einen Draftpick auf. Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen, aber zeigt schon auch, wo aktuell die Broncos stehen und dass dann ganz, ganz viele Probleme offen sind, meiner Meinung nach.
Ja, also man merkt halt auch, was bei der Defense doch so ein bisschen jetzt dieser Aderlass über die letzten Jahre so ein bisschen Tribut, dass sie dem Tribut zollen müssen. Ne? Bradley Chubb weg, vorher Von Miller, so. Es fehlt halt einfach dieser auch konstante Pass-Rush. Den haben sie einfach nicht mehr in der Secondary, haben sie auch nicht mehr so diese, also klar, du hast einen Pat Surtain, aber ein Top-Cornerback reicht halt nicht heutzutage, ne? Und da muss man schon sagen, dass sie jetzt vielleicht sogar die größte Enttäuschung dieser Saison sind, wieder, was eigentlich ironisch ist, weil sie ja letzte Saison genauso waren. Aber es ist, glaube ich, so eine Situation, wo man sagen könnte, dass es vielleicht ein langer Rebuild vor ihnen liegt. Aber nochmal zu den Dolphins. Ich fühle dich, was Devon Achane angeht. Ich hatte ihn auch auf der Bank. Aber was so ein bisschen mich gerettet hat, war, dass ich auch Raheem Mostert habe. Und der hat für mich gestartet. Also da konnte ich das verkraften. Konnte es
kompensieren, ja. Also genau. Bei mir war es tatsächlich ganz krass. Also hätte ich Achane aufgestellt mit seinen 50 Punkten, hätte mir allein das Matchup noch gewonnen. Ich habe es mit 3 Punkten verloren. Also
ja, gut.
Also da hätte ich wahrscheinlich... Bitter. Ich hätte sogar noch Pitts für Okonwo aufstellen können auf Tight End. Da hat sogar Kyle Pitts dieses Mal mehr gemacht, aber 50 Punkte auf der Bank, das tut schon sehr, sehr weh. Also das ist schon aua.
Aber kleiner Insider-Tipp von mir, behaltet Achane, der wird die Saison, glaube ich, noch gut abgehen auf Dauer. Also ich glaube, der wird jetzt nach und nach immer mehr Touches bekommen, weil er ist einfach so explosiv. Der passt halt perfekt in diese Offense rein. Ne? Das ist halt so ein bisschen wie Raheem Mostert in Jo, finde ich so. Dieser, der einfach so viel Speed hat, so viel Explosivität. Also Hut ab. Auch an Tua Tagovailoa wurde ja immer wieder kritisiert, aber dieses Quick Game, dieses schnelle Passing Game, das passt halt auch sehr, sehr gut zu ihm und das setzt er sehr, sehr gut um. Ich meine, er muss jetzt auch nicht so viele krasse Deep Balls in enge Fenster bringen, aber das, was er machen muss, macht er sehr, sehr gut und er macht halt wenig Fehler und das ist momentan echt, echt stark.
Ja, finde ich auch. Vor allem unter der Prämisse, dass natürlich Tour jetzt die letzten Jahre auch sehr, sehr viel Druck hatte und die Diskussion, ob Tua wirklich so dieser Heilsbringer für die Dolphins sein kann, ja auch sehr, sag ich mal, wirklich sehr, sehr viel diskutiert worden ist. Und dass er es im Endeffekt jetzt auch zeigt, dass er, ich würde schon sagen, auch in gewisser Weise vielleicht so ein bisschen seine Limitierungen einfach hat, aber das halt einfach durch das Scheme perfekt diese Limitierungen umgangen werden und du trotzdem eben so extrem viele Punkte auflegen kannst, das macht halt für mich auch einen sehr guten Headcoach in Mike McDaniel aus und dass der früher eben auch ja selbst Balljunge bei den Broncos war, jetzt den Broncos so eine heftige Niederlage einschenkt, das macht es irgendwie auch so ein bisschen lustig, diese ganze Geschichte wieder. Wenn wir über den Spieltag reden, dann müssen wir aber auch, finde ich, über mehrere Upsets reden, Brian. Es waren mehrere Spiele einfach dabei, die überraschend geworden sind oder auch von Teams gewonnen wurden, denen man das vor allem gegen die sehr, sehr starken Gegner gar nicht zugetraut hätte. Und ich glaube, wenn man so die letzten Wochen auch so ein bisschen den Hype mitgegangen ist, dann war man sehr, sehr hoch bei den Dallas Cowboys und sie lassen einen dafür gleich mal wieder büßen, indem sie mit 28-16 gegen die Arizona Cardinals verlieren. Sind die Cowboys deiner Meinung nach doch gar nicht so legit, wie man vielleicht dachte, oder die Cardinals viel besser, oder ist es ein Zwischending?
Schwierig zu sagen. Also ich würde erstmal grundsätzlich sagen, ich glaube, ein Spiel sollte man jetzt nicht so hochhängen. Also es ist sehr viel gegen die Cowboys gelaufen, gerade auch Penalties, also am Ende 13 Strafen für 107 Yards. Ne, das ist halt auch Wahnsinn. Und was bei den Cowboys auch so ein bisschen sichtbar geworden ist, ist, dass sie vielleicht doch ein bisschen mehr von ihrer Offensive Line, zumindest offensiv gesehen, abhängig sind. Ne? Hat es zwei Spieler, die auch verpasst haben, das Spiel, Zach Martin, Tyler Biadasz, Center und Guard, beide inactive gewesen. Und so ein bisschen war das für mich auch wieder so ein Punkt, weil du halt in der Offense dich doch sehr darauf verlässt, dass deine Playmaker, dein Running Game plus eben Dak Prescott, der mehr und mehr doch zu einem Verwalter mehr wird, dass das eben reicht. Und gegen die Cardinals hat das eben nicht gereicht, weil die einfach sehr, sehr effizient gespielt haben. Josh Dobbs auch wieder mit einem sehr, sehr guten Spiel, wenig Fehler gemacht haben. Und ich finde, die Cardinals, letztendlich muss man sagen, dass es sich ja auch ein bisschen eingereiht hat in die Spiele, in das letzte Spiel zum Beispiel auch. Das hätten sie eigentlich auch gewinnen müssen gegen die Giants, da lagen sie auch sehr weit vorne. Und diesmal haben sie es einfach ein bisschen besser nach Hause gebracht. Und die Cardinals haben einige junge Spieler, die echt nicht uninteressant sind. Und die Cowboys müssen halt aufpassen, aber es ist halt eine lange Saison. Also ich glaube, da wird noch viel passieren. Und ich glaube, wegen einem Spiel sollte man nicht in Panik verfallen als Cowboys-Fan.
Was mir so ein bisschen Sorge macht, ist tatsächlich die Red Zone Efficiency der Cowboys. Nur 1 von 5 in der Red Zone zu Touchdowns umgewandelt. Ich gehe mit, dass man natürlich sagen muss, okay, O-Line, 2 Verletzte, macht es natürlich schwerer, insbesondere natürlich, wenn du näher an der Endzone dran bist, auch nicht mehr so lange die Zeit hast, natürlich Bälle zu werfen. Die Routen müssen sich schneller entwickeln, aber trotzdem weiß ich nicht, ob bei der Defense, die halt diesmal nicht so gut war wie die Spiele davor, aber ich glaube, über die Tatsache, dass halt Defenses volatiler sind, wie es meistens Offenses sind, da brauchen wir nicht reden. Also dass Defenses einfach eine höhere Schwankungsbreite der Leistungen haben, wie es bei einer Offense der Fall ist. Aber du hast, finde ich, schon sehr gut angesprochen, dass halt Dak Prescott immer mehr zum Verwalter wird und dir halt jetzt nicht dieser Quarterback ist, der, sag ich mal, von dem du jetzt einfach wahnsinnige Glanzleistungen erwarten kannst. Ich meine, die eine Interception, die er auch hatte, einfach komplett den Linebacker übersehen, sollte eigentlich einem Quarterback, der auch schon so viel Erfahrung wie er hat, meiner Meinung nach nicht passieren. Und für mich so ein bisschen ein Fazit, das vielleicht auch ein bisschen konträr zu den Fazits, die wir bei den anderen Upsets nachher noch haben, ist, dass ich glaube, die Cowboys sind immer noch sehr gut. Die Cardinals sind vielleicht auch besser wie gedacht, das muss man auch sagen. Also die hatte ich vor der Saison wirklich ganz, ganz schlecht. Aber die haben es dann doch besser gemacht. Aber ich glaube, dass die Cowboys doch einfach auch aufgrund von Dak Prescott nicht so weit sind, um mit den allerbesten Teams in der Liga komplett mitzuhalten. Und dass halt hier vielmehr die Defense einen Sahnetag haben muss, um da die Spiele zu gewinnen.
Ja, was du halt auch noch sagen musst, bei den Cowboys fehlt halt der beste Cornerback, ne? Trevon Diggs fällt für die Saison aus und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Die Defensive Line ist immer noch stark, aber die Secondary, ich habe mal eben die Depth Chart aufgemacht. Natürlich hast du noch einen Stephon Gilmore, der auch nicht mehr der Jüngste ist, aber durchaus noch solide Leistung bringt. Aber die anderen Cornerbacks, da hast du dann Noah Igbinogbene von den Dolphins gekommen, der ja auch so ein damals First-Round-Pick war, der nicht eingeschlagen hat. Dann hast du noch einen Deron Bland, ja, auf Safety Donovan Wilson, Malik Hooker, finde ich okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das ist eine Elite Secondary. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, ne? Du kannst die besten, ja, die besten Pass-Rusher haben, aber wenn dann der Gegner schnell den Ball tief passen kann und du das nicht verteidigen kannst, dann wird es halt schwer. Und ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es da vor allen Dingen dann in den Playoffs Teams gibt, die das gezielt angreifen können und die da dann eben genau diese Schwachstelle offenlegen werden.
Das ist sicherlich, also kann ich mir auch gut vorstellen, vor allem halt auch beim In-Division-Rival bei den Eagles. Ich bin dann noch so ein bisschen zwiegespalten, ob wie schnell die Eagles ihren Groove finden, aber ich meine spätestens dann, wenn es drauf ankommt in den Playoffs, glaube ich schon, dass auch die Eagles offensiv bei Weitem wieder diese Stärke erreichen können, die sie die letzten Jahre hatten. Und dann wird es halt natürlich auch hier für die Cowboys umso schwerer. Wenn wir noch ein Spiel weitergehen, dann sind wir auch beim Team, von dem man eigentlich ganz klar erwartet, dass sie in ihrer Division gewinnen, dass sie die Division gewinnen, dass sie die Playoffs erreichen. Und jetzt stehen sie aktuell 1-2, haben einen der besten jungen Quarterbacks, der aber auch bis jetzt noch nicht so die Leistungen gezeigt hat dieses Jahr, in Trevor Lawrence. Und die Jacksonville Jaguars verlieren auch hier, finde ich, sehr deutlich mit 37-17 gegen die Houston Texans.
Wembley, 90.000 Menschen, ein Finale und eine, die fehlt. Alexandra Popp ist die Anführerin dieser Mannschaft, die Spielerin, die Deutschland bis hierher ins EM-Endspiel getragen hat. Doch ausgerechnet im größten Spiel kann sie nicht spielen. Wie kann eine, die immer kämpft, ausgerechnet jetzt gestoppt werden? Diese Folge erzählt nicht nur dieses Finale, sie erzählt die Geschichte einer Spielerin, die immer aufsteht, immer wieder zurückkommt. Alexandra Popp, die Unkaputtbare in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.
Meine Frage auch hier an dich, Brian, waren wir vielleicht auch hier bei den Jaguars vielleicht vor der Saison zu hoch? Oder würdest du eher sagen, okay, war auch hier bisschen Anpassungsprobleme, sollte über den Laufe der Saison noch besser werden? Oder sind es einfach dann doch tiefere Probleme bei den Jaguars, die man vielleicht über diese Saison nicht mehr repariert bekommt?
Finde ich auch echt schwierig zu sagen, weil die ersten beiden Spiele waren ja eigentlich alle nach Plan, ne? Also das erste Spiel, du gewinnst 31-21 bei den Colts. War jetzt nicht überragend, aber völlig in Ordnung. Also
war ja bis zum vierten Quarter auch, glaube ich, offen das Spiel, aber
genau,
dass die Colts besser sind wie erwartet, da kommen wir gleich noch drauf
ja,
zu sprechen.
Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Dann verlierst du gegen die Chiefs, das kannst du immer mal verlieren, vor allen Dingen die Chiefs-Defense auch echt stark gewesen da. Und jetzt halt dieser Ausreißer. Aber ich habe das Gefühl, die Jaguars haben das immer dabei, auch letztes Jahr. Und ich habe halt auch so ein bisschen das Gefühl, es ist halt auch so ein Ding bei jungen Teams. Und gerade in der Defense sind die Jaguars halt doch noch relativ jung. Dass das immer mal wieder kommt und dass du immer mal wieder diese Schwankungen drin hast. Und was man sagen muss, die Defense und Special Teams doch mit einigen Fehlern. Offensive Line finde ich auch schwierig. Also da würde ich sagen, gute Teams können da schon Lücken finden. Und dann hattest du natürlich auch wieder ein, zwei extrem unglückliche Drops. Kevin Ridley hier den einen Ball, den er nicht fängt, das wäre ein klarer Touchdown gewesen. Also wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Ne? Klar, mit 7 Punkten mehr hätte es auch nicht gewonnen, aber nur mal so als kleiner Punkt, wo ich sage, es war einfach so ein Tag, wie man manchmal hat, dann läuft irgendwie alles gegen dich. Auch Lawrence, ja, er ist halt noch jung und da hast du halt Schwankungen und bist nicht jedes Spiel überragend. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Erkenntnis von diesem Spiel, dass halt die Jaguars vielleicht doch noch nicht im Kreis der Contender sind, sondern so ein bisschen davor. Ein gutes Team, das aber auch an schlechten Tagen gegen jeden verlieren kann, aber auch an guten Tagen gegen jeden gewinnen kann. Weißt du, was ich meine?
Ja, verstehe voll, weil man halt, finde ich, schon auch sehr, sehr viele junge Spieler noch im Team hat, wo eben die Leistung noch besser schwankt, also nicht nur offensiv, wo ich auch sagen muss, okay, Lawrence, manchmal sind noch individuelle Fehler dabei, aber ich finde das mittlerweile eigentlich sehr, sehr gut, aber insbesondere finde ich auch defensiv zum Beispiel, ich meine, Trevon Walker auch in seinem zweiten Jahr bis jetzt noch nicht so die Leistungen gezeigt, wie die von dem First Overall Pick erwarten würdest. Und ich glaube, da sind auch die Hoffnungen der Jacks noch deutlich, deutlich höher bei ihm. Also wenn der noch besser wird über den Lauf der Saison, ich meine, das Potenzial dazu hat er alle Male, könnte er auch die Defensive insgesamt besser sein, weil das muss ich schon noch sagen. Also ich sehe die Probleme offensiv auch, O-Line, Solala, dann natürlich Ridley, auch mit ja einigen, wie du schon gesagt hast, fallen gelassenen Pässen, aber insgesamt halt doch zeigt er auch immer wieder seine Qualität auf Wide Receiver. Und ja, das ist, finde ich, bei den Jaguars vielleicht noch ein Jahr zu früh, um wirklich da vom Contender zu sprechen. Ich finde es ein bisschen überraschend, dass sie halt diese Spiele in der eigenen Division zum Beispiel gegen die Texans verlieren. Also das sollte halt nicht der Fall sein.
Ja, aber unterschätze mir nicht die Texans. Also das ist ein Team, die haben mittlerweile echt gute Offensive Playmaker und in der Defensive auch durchaus Talent da. Also das ist so ein Team, die fangen langsam an, sich zu finden. Und ich finde, das ist gerade immer, diese jungen Teams sind halt super gefährlich, weil wenn die heiß laufen, dann und funktioniert plötzlich alles. Und das ist immer, glaube ich, sehr, sehr unangenehm, gegen solche Teams zu spielen, die so leicht im Aufwind sind. Weil die Jaguars vor einem Jahr waren ja auch so. Ne? Das ist so ein Team, das eigentlich also aus einer richtig, richtig schlechten Saison kam, dann plötzlich deutlich besser ist, nicht perfekt, hat auch Schwachstellen, aber wenn die heiß laufen, wird es halt sehr, sehr schwer. Und das war, denke ich, hier auch so ein bisschen. Ne? Also Tank Dell, Nico Collins zeigen sich schon ganz gut als offensive Waffen. Also das gefällt mir ganz gut. Und dass du solche Spiele mal verlierst, das ist eben manchmal so. Und wie du es gesagt hast, ich glaube, es fehlt noch so ein Jahr, dann sind die Jaguars vielleicht der Contender, den manche vielleicht schon diese Saison erwartet haben.
Was bei mir halt noch so der letzte Punkt ist halt einfach, bei den Texans, glaube ich, haben in der Offensive Line 4 Ersatzleute gespielt. Da musst du, finde ich, defensiv einfach schon noch mehr abliefern oder einfach mehr Pressure generieren, weil das halt auch einer dieser Punkte ist, wo du wirklich auch CJ Stroud noch unter Druck setzen kannst. Ich finde, der macht seine Sache bis jetzt wirklich sehr gut. Auch hier 20 von 30 Bällen angebracht für 280 Yards. Du hast es schon angesprochen, Tank Dell, Nico Collins, die machen ihre Leistung echt gut. Also, oder man hat einfach mittlerweile diese offensiven Playmaker wieder in Houston, die letzten Jahre auch gefehlt haben, neben dem schlechten Quarterback-Play. Aber diese Defense der Jaguars ist so noch so ein bisschen so das Letdown. Ich würde das schon vielleicht für nächstes Jahr auch ein bisschen schon natürlich noch weit hergeholt, noch die ein oder andere Verbesserung oder eben auch den nächsten Leistungssprung erwarten. Aber ich glaube, man muss jetzt auch, wie du schon richtig gesagt hast, bei den Jaguars noch nicht komplett alle Panikregister ziehen, weil das einfach insgesamt noch ein sehr, sehr junges Team ist. Ein Spiel haben wir noch zu besprechen, was, glaube ich, auch für die allermeisten sehr, sehr überraschend ausgegangen ist. Die Baltimore Ravens verlieren 19-22 in der Overtime gegen die Indianapolis Colts, die eben auch nicht mal mit ihrem etatmäßigen Nummer 1 Quarterback spielen, sondern mit der ehemaligen Jacksonville Jaguars-Legende Gardner Minshew, der, finde ich, auch ein okayes Spiel gemacht hat. Aber ich glaube, wir müssen bei dem Spiel fast am Ende anfangen, Brian, und aussagen, die Colts haben das schon glücklich gewonnen. Also so eine Flagge nicht zu werfen bei 4. und 3, die Pass Interference, das hätte eigentlich schon ein Sieg für die Ravens sein müssen, oder?
Ja, also es war ja nicht nur das. Also wir können ja noch mal vorher anfangen. Am Ende der regulären Spielzeit ein 61-Yard-Field-Goal für Justin Tucker, ja eigentlich, das macht er ja im Schlaf. Und ich habe es gesehen und der sah so gut aus, ich habe gar nicht mehr hingeguckt. Und ich dachte, oh ja, hat er wieder gemacht, haben sie doch noch gewonnen. Und dann habe ich irgendwie, kurze Zeit später hieß es dann so, ja, Overtime. Und dann war ich so, hä, der war doch drin, oder? Dann habe ich es mir nochmal in der Wiederholung angeguckt. Da war ja dann ganz knapp zu kurz der Ball. Also da war ich schon überrascht, Also da hatten die Colts dann schon Glück, weil an einem guten Tag oder an einem normalen Tag macht ein Justin Tucker den locker rein. Ja, und dann, wie du es eben gesagt hast, 3:20 noch zu spielen in der Overtime, 4. und 3 für die Ravens schon in der gegnerischen Hälfte. Du musst eigentlich nur noch da das First Down converten und bist dann schon an der Field Goal Linie oder beziehungsweise in Field Goal Reichweite. Und ja, Ball über die Mitte, ich glaube zu Zay Flowers war es, und der wurde halt einfach getackelt, da war der Ball noch lange in der Luft. Und es ist halt wieder so ein Call, wo man sagt, klar, es ist schwierig zu sehen in einer regulären, ohne Wiederholung und ohne Zeitlupe, aber ist schon ein Call, den die Refs eigentlich machen müssen, und wenn die den machen, dann ist es ein First Down, du kannst noch dreimal laufen und dann kickst du das Field Goal und gewinnst das Spiel wahrscheinlich. Also schon sehr viel Pech, aber irgendwie haben die Ravens das Pech ja auch gefühlt mal wieder gepachtet. Ich weiß nicht, wie viele Spieler waren es, die ausgefallen sind. Ich glaube 8 Stück am Ende. OBJ ausgefallen, Ronnie Stanley und Tyler Lindenbaum, 2 etatmäßige Starter in Offensive Line. In der Defense ein Marcus Williams, ein Marlon Humphrey. Also das ist eigentlich der große Takeaway bei den Ravens, dass sie einfach wieder diese vielen Verletzungen haben. Für mich. Also dieses Spiel kannst du halt verlieren. Klar, es war wieder kein perfektes Spiel. Auch Lamar Jackson dieses Jahr als Passer noch nicht so gut. Aber auch Gus Edwards mit Gehirnerschütterung raus. Dann spielen plötzlich Kenyon Drake und Melvin Gordon, und du denkst, wie haben wir jetzt 2018 oder so? Das war auch sehr, sehr wild. Also von daher, was natürlich nicht den Colts so ein bisschen diesen Sieg madig machen soll, weil war eine richtig starke Leistung. Auch Zach Moss, 30 Carries für 122 Yards. Da dachte man, oh, ist Jonathan Taylor schon wieder dabei? Aber nee, brauchen sie gar nicht, hat man das Gefühl. Also die Colts, definitiv eine der positiven Überraschungen.
Würde ich so mitgehen, dass die Colts tatsächlich positiv überraschen. Ich fand es auch, dass es davor schon der Fall gewesen war. Auch die Spiele davor besser wie gedacht. Und dass sie gegen die Ravens halt jetzt gewinnen. Zum einen natürlich ein bisschen glücklich, aber man muss ja auch sagen, okay, sie haben es trotzdem auch erstmal in die Overtime geschafft. Und ich finde, bei Baltimore ist es bei mir jetzt die letzten Jahre schon immer so, ich bin ziemlich hoch bei denen, und dann verletzen sich da gefühlt alle Spieler, die irgendwie wichtig sind für sie. Und dann kommt halt bei dem Spiel auch noch dazu, dass natürlich das Wetter schlecht ist. Ich meine, Passing Game dann nicht so funktioniert auf beiden Seiten, wie man es will. Und wenn du halt dann mit Running Back 3 und 4 antrittst, glaube ich, wird es halt auch für Lamar Jackson schwerer, seine Playmaker im Passing Game besser einzubauen und auch selber zu laufen. Also ich glaube, da sind so mehrere Komponenten dazugekommen.
Ja, ich würde...
Überbewerten würde ich es nicht bei den Ravens.
Gerade im Passing Game ist es ja auch so, Rashad Bateman hat sich ja auch im Spiel verletzt. Dann hattest du teilweise, klar, Zay Flowers, der aber auch bisher einfach so ein Spieler ist, den du gut einsetzen musst. So klassisches Receiver-Play ist noch nicht so viel, was natürlich jetzt nicht verkehrt ist. Er hat trotzdem super Spiele gemacht, aber so als Nummer 1 Receiver, glaube ich, ist er dann noch nicht. Also dafür ist er dann noch ein bisschen weg. Dann hast du Nelson Aguilar, ja, und dann wird es schon schwierig. Ja, klar, du hast einen Mark Andrews, aber der wird irgendwie dieses Jahr noch gar nicht richtig eingesetzt. Das ist eher so das, wo ich denke, okay, den muss man deutlich mehr ins Passing-Game einsetzen oder einbringen. Der muss mehr zeigen, aber war auch angeschlagen. Hat auch das erste Spiel verletzt, also verletzt gefehlt. Also ja, die Baltimore Ravens sind wieder so ein Team, wo ich denke, wenn alle fit sind, ist es ein absoluter Contender, aber irgendwie kriegen sie es halt nicht so auf dem Platz. Und das ist halt am Ende dann auch vielleicht ein Ding, wo man sich mal drüber Gedanken machen muss, warum sich immer so viele Spieler verletzen.
Ja, das ist, finde ich, du hast es genau richtig gesagt. Ich wollte zum einen auch auf Andrews nochmal zu sprechen kommen. Jetzt über 2 Spiele insgesamt nur 80 Yards, 9 Receptions, ich glaube kein Touchdown bis jetzt. Also stat-wise bei Weitem nicht das, was man von ihm gewohnt ist aus den letzten Jahren. Ich meine, die Connection mit Lamar Jackson war ich immer bis jetzt sehr, sehr gut. Und zum anderen müssen sich also die Ravens schon Gedanken machen, weil das finde ich, Also wenn du mal 2 Jahre hast, wo du, sag ich mal, mehrere Verletzte hast, dann kann man es schon irgendwie ein bisschen unter Pech abstempeln. Aber dieses Narrativ der Verletzungen bei den Ravens geht wirklich zurück, seitdem Lamar Jackson bei ihnen ist. Oder vielleicht noch ein Jahr danach, wo er dann schon so ein bisschen sein Breakout hatte. Seitdem ist da gefühlt immer wieder ein Spieler verletzt. Ich meine, bei Gus Edwards auch nicht die erste Verletzung, bei J.K. Dobbins nicht die erste Verletzung.
Ja.
Es macht es natürlich auf Dauer schwer, um ganz vorne mitzuhalten bei den Ravens. Und dafür ist eigentlich der Roster dann, wenn er fit ist, zu gut, um halt eben im Mittelmaß zu sein. Aber dass du natürlich alle deine Starspieler halt auch irgendwann nicht mehr ersetzt bekommst, das ist, glaube ich, auch ganz. Wenn wir schon beim Thema Ersetzen sind, dann springen wir doch mal einen Gedankengang weiter, Brian. Und wir haben jetzt heute auch schon über einige Quarterbacks geredet. Wir haben die ersten 3 Spiele gesehen und auch wir können uns natürlich der Diskussion, die auf Social Media, als auch natürlich in den Medien generell geführt ist, nicht ganz entgehen und müssen auch hier ein bisschen schauen über Teams, die vielleicht demnächst den Quarterback wechseln oder auch langfristig vor einer größeren Veränderung auf Quarterback stehen. Und ich glaube, einen Namen können wir gleich gemeinsam nennen. Er ist der Quarterback der Chicago Bears, Justin Fields. Ich glaube, bei dem siehst du es genauso wie ich, oder Brian, der wird nächstes Jahr sicherlich nicht mehr der Starting Quarterback der Chicago Bears sein.
Also, man muss halt sagen, er hat halt sich null entwickelt und ja, die positiven Ansätze, die er gezeigt hat, gerade letztes Jahr auch im Rushing Game, konnte er halt nicht so ein bisschen gefühlt gar nicht in die Saison bringen. Und ich würde gar nicht mal sagen, dass es alles seine Schuld ist, weil das Scheme dann doch sehr, ja, schwierig ist bei den Bears. Das hat sich auch irgendwie trotz des Coaching-Wechsels nicht verbessert wirklich, finde ich. Aber also er muss sich, glaube ich, schon deutlich steigern, wenn es jetzt, ja, wenn man jetzt wirklich nächste Saison noch mit ihm in diese Saison geht, weil die Bears werden vermutlich einen sehr hohen Pick haben. Ne? Sie stehen 0 und 3 und die Spiele, die sie gespielt haben, waren jetzt auch nicht besonders gut. Also das erste Spiel gegen die Packers, 38 zu 20, dann 27 zu 17 gegen die Buccaneers verloren, jetzt 41 zu 10 gegen die Chiefs. Also war ja nicht mal einmal ein One-Possession-Game dabei. Also von daher ist, glaube ich, der erste Name, den man hier nennen muss. Und wahrscheinlich sind die Bears auch Stand jetzt vielleicht sogar Favorit auf den Nummer 1-Pick. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich denke, da kann man schon mal, kann Fields schon mal, ja, gucken, welches Team vielleicht ihn nächstes Jahr dann als Option im Auge hat.
Also ich sehe auch ganz klar die Bears an 1 als Favorit und ich habe mir tatsächlich vorhin, wo ich von der Arbeit heimgefahren bin, so ein bisschen Gedanken dazu gemacht, wie das denn nächstes Jahr aussehen könnte bei den Bears. Ich meine, man darf nicht vergessen, sie haben auch noch den Pick der Panthers, den First-Round-Pick. Panthers sind bis jetzt, haben zwar letztes Spiel gewonnen, aber ich meine, sobald nicht CJ Stroud, sondern Bryce Young zurückkommt, weiß ich nicht, wie es weitergeht. Das liegt gar nicht so sehr daran, dass Bryce Young jetzt viel schlechter ist, aber ich meine, er muss einfach natürlich noch lernen. Da wird sicherlich auch noch das eine Lehrgeld dabei sein und dann hast du vielleicht 2 Top-5-Picks und dann ist natürlich der aktuell heiß gehandelte Name für den First Overall Pick Caleb Williams von der University of South California und ich weiß nicht, ob die Bears da so angetan sind. Ich sag's dir ganz ehrlich. Auch hier hast du wieder einen mobilen Quarterback, der, sage ich mal, vor allem immer den First Read nimmt, zwar auch sehr guten Arm hat, aber ich würde mal sagen, vom oberflächlichen Scouting-Profil schon Justin Fields sehr ähnlich ist. Und ob das dann so die Lösung ist für die Bears, weiß ich auch nicht. Aber
Aber er ist ja nicht der
Justin
Einzige.
Fields ist weiterhin. Nee, das ist eben
Also
das,
es
dass
gibt nicht
nächstes
nur
Jahr
Caleb
natürlich.
Williams, sondern auch einen Drake May von UNC. Also ich glaube schon, dass es da Optionen gibt und wer sich mit College Football auseinandersetzt, der weiß auch, dass es irgendwie da am Ende der Saison doch immer noch mal anders aussieht als zum Anfang der Saison, was die Top Prospects gerade auf Quarterback, gerade was Quarterback angeht, aussieht. Und ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht auch noch einer dann ja, vielleicht einen überholt, wo man dann plötzlich sagt, oh, mhm. Anthony Richardson, weißt du, was ich meine?
Ja, einfach
kommt dann so plötzlich ein
physisches,
noch.
Ja,
Prospect, ja, und
nochmal dabei.
Genau, ist. Und irgendeiner kommt dann vielleicht noch und ist dann doch plötzlich so ein bisschen die Überraschung. Also ich sehe, was du meinst, aber ich glaube, dass fast schon sicher ist, dass Fields die Saison nicht überleben wird. Auch diese Aussagen, die er getroffen hat, da war schon viel Frust dabei und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Und ich find's lustig, wenn man noch so zurückdenkt an den Draft mit Fields, mit Trevor Lawrence, der natürlich jetzt deutlich hervorsticht, aber wir dachten damals, du hattest vier richtig, richtig starke Prospects plus noch einen Mac Jones, der auch immer gut, ja, als hohes Prospect durchaus gesehen wurde und jetzt guckst du und ja, Justin Fields, Zach Wilson, eieiei, können wir gleich nochmal, kann ich gleich nochmal was zu sagen und Trey Lance sowieso ist jetzt ja Backup von Dak Prescott, glaube ich, ne?
Yeah.
Ich glaube, er spielt jetzt bei den...
Ist zu den Cowboys gegangen.
Ja, genau.
Ist zu den Cowboys.
Mac Jones, ja, okay, aber auch noch nicht sicher, ob der jetzt so wirklich das Wahre ist für die nächsten Jahre. Und ich finde es lustig, dass man damals ja diese Debatte hatte zwischen Zach Wilson und Justin Fields. Wer hätte gedacht, dass die Antwort bei beiden einfach ist, nimm keinen von beiden.
Nö. Ja. Also, bei Fields war es, also ich weiß noch, dieser Uptrade der Bears und jeder, ich meine, klar, generell musst du schon sagen, wenn der noch vorhanden ist, du generell auch auf Quarterback ein Problem hast. Ich meine, Mitch Trubisky davor war auch nicht die Antwort. Aber das ist natürlich jetzt schon bei den Bears auch das zweite Mal in Folge, dass du für einen Quarterback hochtradest und der sich überhaupt nicht als Heilsbringer darstellt oder in keinster Weise die Erwartungen erfüllen kann, die man an ihm hatte. Und das ist natürlich für die Bears schon als ganze Organisation schon sehr, sehr bitter. Aber ich finde vor allem bei Fields auch, also da musst du schon auch dem Coaching-Staff in gewisser Weise was einen Teil, eine Mitschuld geben, also dass der sich überhaupt nicht weiterentwickelt und auch das Scheme einfach nicht gut ist, das sind halt schon Sachen, die ich jetzt nicht nur auf Fields alleine abstellen würde, aber wo ich es fast auf einen Spieler alleine abstellen würde, ist Brian, du hast ihn eh schon genannt, Zach Wilson bei den Jets. Ich habe von dem Spiel nicht allzu viel gesehen am Wochenende, aber das, was ich gesehen habe, hat mir eigentlich schon wieder gereicht und mich wundert es immer noch, dass sie mit diesem Roster und klar, über die Verletzung von Aaron Rodgers haben wir auch zu Genüge gesprochen, aber trotzdem nicht nach einem besseren Backup-Quarterback bei anderen Teams mal angefragt haben, ob sie nicht den bekommen können, weil mit Zach Wilson gewinnen die dieses Jahr keinen Blumentopf mehr, ich sag's dir ganz ehrlich.
Nee, da kann die Defense noch so stark sein, aber da hast du keine Chance. Also ich habe das Spiel zwischendurch gesehen, immer mal wieder. Und ey, die Pässe teilweise, also wenn er den Ball überhaupt mal los wird, die gehen also kreuz und quer überall hin und nicht da, wo sie hin sollen, gefühlt. Druck nimmt der gar nicht wahr, wird auch dann panisch unter Druck. Also, wenn wir darüber sprechen, wer als nächstes seinen Quarterback austauschen wird, dann ist es für mich eigentlich auch klar, dass die Jets dringend jemanden brauchen, der zumindest so ein bisschen solides Quarterback-Play bringt. Ne? So ein Gardner Minshew bei den Colts. Der spielt einfach solide sein Ding runter. Oder auch ein Andy Dalton bei den Panthers, wo du weißt, das ist jetzt kein Superstar, aber der bringt dir halt solides Quarterback-Play, bringt die Bälle zumindest irgendwie an den Mann und du bist damit competitive und das fehlt halt total. Und ich meine, klar, für nächstes Jahr haben sie theoretisch dann Aaron Rodgers, der aber dann auch schon, also ich meine, der ist auch schon 40. Wer weiß, wie der von der Verletzung zurückkommt, auch wenn man da ja durchaus Positives hört, dass die Operation gut verlaufen ist und so weiter, aber trotzdem ein bisschen bisschen noch die Fragezeichen, wie er wiederkommt, aber wenn die Jets dieses Jahr wirklich competitive sein wollen, und das wollten sie ja eigentlich, dann brauchen sie ja dringend einen Ersatz. Und ein Spieler, den ich mal in den Raum werfen würde, gar nicht, weil er irgendwie bei seinem Team schlecht spielt, aber man liest da doch einiges zu, und das ist Kirk Cousins, ne? Spielt eine eigentlich sehr gute Saison, trotzdem das Problem so ein bisschen, es kommen halt keine Siege dabei raus. Die Vikings stehen bei 0 und 3, auch jetzt wieder gegen die Chargers ein Spiel verloren, was komplett wild war. Am Ende dann First and Goal, es sind noch 30 Sekunden zu spielen, sie haben aber keine Timeout mehr. Und dann brauchen sie irgendwie 25 Sekunden, um an die Line of Scrimmage zu kommen und das Play zu bringen. Und dann natürlich direkt die Interception. Also es war auch wieder total absurd. Und man hat das Gefühl, die Vikings sind so ein Team, die jetzt mal wirklich komplett in die Rebuild gehen müssen. Und das Problem ist, Kirk Cousins wird ja nächstes Jahr Free Agent. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoll, ihn vielleicht jetzt, wo er auch gute Leistung gezeigt hat, ihn jetzt zu traden. Und da bieten sich die Jets ja eigentlich an. Ne? Die suchen einen für dieses Jahr, sind nicht in der gleichen Conference wie die Vikings. Also das ist was, wo ich sage, ja, warum nicht? Und die Jets mit Kirk Cousins, ich glaube, das könnte ganz gut aussehen.
Für mich einen sehr interessanten Gedankengang, weil ich habe mir am Sonntag, als sich Derek Carr bei den Saints verletzt hat und dann
James Winston
einspringen musste, gedacht, das wäre eigentlich auch ein Kandidat gewesen für die Jets. Ich meine, dass es kein super Quarterback ist, sind wir uns auch klar, aber du hast eine gewisse Baseline, die deutlich höher ist, eben wie die von
Wilson.
Von Wilson, ganz genau. Und dass du auf der anderen Seite Kirk Cousins eben verpflichten könntest. Ich meine, die Vikings haben auch schon in der Offseason gezeigt, dass sie aktuell keinen Schmerz damit haben, ihre, sage ich mal, Leistungsbringer der letzten Jahre entweder zu entlassen oder zu traden. Ich meine, siehe Dalvin Cook. Wenn die noch einen guten Pick dafür bekommen, also ich würde mal sagen, ich weiß gerade nicht, was die Jets noch auswendig haben, aber ein Third-Round-Pick würde ich für angemessen empfinden, und auf der anderen Seite hast du halt die Thematik nicht, wie du schon richtig gesagt hast, zum Ende der Offseason, dass du mit Kirk Cousins wahrscheinlich auch langfristig nicht weitermachen wirst, und man muss ja auch sagen, die Vikings sind 0 und 3 gestartet, dass du hier noch die Playoffs erreichst, die Chancen sind so gering.
Ja.
Nimm lieber den hohen Pick mit, meiner Meinung nach, bei den Vikings mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wer Backup-Quarterback bei denen ist überhaupt.
Da stellst du mal eine Frage auf.
Nick Mullens. Oh. Lass Mullens spielen. Ja, okay, aber...
Kannst ja Zach Wilson mittraden.
Und ich meine, sie haben auch eine... Also sie haben dritter Quarterback, haben sie dieses Jahr erst gedraftet in Jaren Hall. Wie viel man von dem erwarten kann, weiß ich nicht, aber... Ich sag mal, wenn du einen Top-5-Pick hast nächstes Jahr, ist das halt auch eine sehr, sehr gute Baseline. Auf der anderen Seite muss man schon natürlich sagen, ich finde vor allem insgesamt der Wide-Receiver-Core mit Jefferson, Hockenson, da hat man halt schon auch viel investiert. Ich meine, Hockenson ist, glaube ich, mittlerweile der teuerste Tight-End der ganzen Liga, als dass du jetzt irgendwie da nächstes Jahr um den Top-5-Pick mitspielst. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, ja, kannst du wirklich Kirk Cousins nochmal verpflichten, und bringt er dir das? Also, wir wissen mit, ich glaube, jeder Vikings-Fan mittlerweile weiß, was man von Cousins erwarten kann. Und das, glaube ich, macht es nicht besser. Hast du noch einen weiteren Quarterback, den wir zum Ende der Saison oder nächste Saison nicht mehr als Starter bei seinem Team sehen
bringen? Ja, also. Ich meine, wir beide sind Falcons-Fans. Also von daher wäre es ja eigentlich, wir müssen ja darüber reden, oder? Wir müssen über Desmond Ridder reden. Also gerade bei Quarterbacks, die nun mal nicht diesen hohen Draftpick-Status haben, ist es halt noch mal leichter, am Ende dann ja, sich davon zu trennen. Und da würde ich mal außer Ridder noch einen weiteren mit reinnehmen. Und zwar Sam Howell von den Washington Commanders, der ja gar nicht schlecht angefangen hat, jetzt das letzte Spiel dann doch größere Probleme hatte. Und ja gut, es war gegen gutes Buffalo Bills Team, ne? Das darf man auch nicht vergessen, aber am Ende
das stimmt.
4 Interceptions, das sah schon nicht so gut aus. Und beides sind für mich Quarterbacks, die, glaube ich, diese nächste Saison nicht als Starter reingehen werden. Bei den Falcons kommt es, glaube ich, auch darauf an, wie sehr sie erfolgreich sein werden. Ich meine, beide Teams stehen bei 2-1, das heißt, Playoffs sind durchaus drin und ich könnte mir vorstellen, dass es dann auch die Quarterbacks rettet, aber gerade bei Sam Howell, ne, du hast einen Jacoby Brissett dahinter, der eigentlich, finde ich, letzte Saison gezeigt hat, dass er als Backup-Quarterback fast so gut ist, also so ein Backup-Quarterback ist, der auch spielen kann. Ne, also auch da ein Spieler vielleicht, wenn die Washington Commanders jetzt so sicher sind bei Sam Howell, auch da ein Spieler, wo man sagt, okay, vielleicht ein Brissett zu den Jets, würde ich auch gern sehen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wir Brissett doch früher oder später noch sehen als Washington Commanders Starter, weil Ron Rivera eben auch ein Head Coach ist, der, glaube ich, performen muss. Und wenn man dann irgendwann, ich meine, jetzt steht man 2-1, aber wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, bei 3-5, 3-6 steht oder so, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eher früher als später einen Sam Howell auf der Bank sehen und Jacoby Brissett dann startet. Und bei Ridder muss man halt sagen, es sieht halt einfach noch nicht so gut aus diese Saison. Klar, er ist noch ein junger Spieler, aber auch da ein Arthur Smith, ein Coach, der jetzt langsam performen muss. Und von daher könnte ich mir vorstellen, dass man bei beiden Teams nächste Saison einen anderen Starter sieht.
Gehe ich bei beiden mit? Ich finde, du hast die Parallelen bei beiden Teams sehr gut angesprochen. Also zum einen, bei beiden würde ich sagen, tut es nicht der Organisation nicht weh, wenn sie wieder auf die Bank müssen, weil ich glaube, die Sam Howell war ein Fünftrunden-Pick, Desmond Ridder ein Drittrunden-Pick. Also du hast jetzt nicht diesen wahnsinnig hohen Pick in ihn investiert, um dann zu sehen, dass es einfach nicht funktioniert. Beide haben einen Veteranen, der eben auch schon einige Spiele gestartet hat hinter sich, du hast schon gesagt, Jacoby Brissett bei den Commanders und Taylor Heinicke bei den Falcons und auch beides, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, finde ich schon auch zwei Headcoaches, die unbedingt gewinnen müssen, um weiter ihren Job zu behalten, sowohl in Arthur Smith wie auch in Ron Rivera und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es wirklich auch bei beiden dieses Jahr noch zum Benching führt. Ich könnte mir sogar vorstellen, bei den Commanders früher wie bei den Falcons.
Mhm, sehe ich ähnlich.
Weil Arthur Smith auch letztes Jahr lange, lange an Mariota festgehalten hat. Also ich meine, Ridder ist die letzten 4 Spiele dann nur gestartet. Die anderen 13 waren ja alle noch von Mariota. Und das, glaube ich, könnte bei den Commanders noch etwas anders sein, aber
gerade auch, weil die Division halt deutlich stärker ist, ne? Da bist du dann schneller unter Zugzwang.
Ja, und wenn man so beide sich anschaut, würde ich noch so grob sagen, dass Howell sich insgesamt vielleicht auch mehr traut und das auf gewisse Weise eben auch mit Interceptions dann bezahlt. Ridder aber zum einen vom Supporting Cast wie auch dem Scheme nicht genug zurückbekommt, als auch von der O-Line zurückbekommt, um in irgendeiner Weise erfolgreich zu sein. Ein besserer Quarterback würde sicher auch mehr draus machen, da brauchen wir nicht drüber reden, aber die Umstände sind schon auch nicht gut und ich glaube, dass eben Arthur Smith deshalb noch etwas länger dran festhält an Desmond Ridder, aber ja, ich glaube, dass beide eben für das jeweilige Franchise nicht der langfristige Starter sein wird und würde da voll mit dir mitgehen.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie, ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dann würde ich sagen,
einen habe ich tatsächlich
du hast noch,
jemanden, ja,
hast du noch einen?
Ich möchte noch darüber reden, weil es halt so offensichtlich ist, weil wenn man schon die schlechtesten Quarterbacks der Liga dieses Jahr zumindest sich betrachtet, dann fällt nämlich ein Name noch auf, der wirklich richtig, richtig schlecht war diese Saison. Und das ist Ryan Tannehill. Der geht oder ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr bei den Titans und ist 35, hat bisher wirklich keine guten Leistungen gezeigt. Die Titans auch ein Team, was so ein bisschen ja auch enttäuscht hat bisher. Man steht bei zwar nur bei 1 und 2, aber der Win gegen die Chargers, ich glaube, da wissen die Titans selbst nicht, wie der zustande gekommen ist. die wurden von den Browns auch jetzt mal richtig auseinandergenommen. Und offensiv ging da praktisch gar nichts. Und was halt die Titans so interessant macht, ist, dass sie halt die letzten 2 Jahre jeweils einen Quarterback gedraftet haben. Zwar nicht in der ersten Runde, aber auch nicht irgendwie in der 7. Runde, sondern in der 2. und 3. Runde, ne? Mit Malik Willis 2022 und dieses Jahr eben Will Levis. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, ist das auch ein Team, das noch das Benching dieses Jahr vornehmen wird, weil die Leistungen einfach nicht stimmen und es einfach auch keinen Grund gibt, ihn noch weiter spielen zu lassen, weil er eh, ich gehe da mal von aus, nächstes Jahr eben nicht weiter der Quarterback der Titans sein wird, weil eben sein Vertrag auch ausläuft.
Ich habe mir soeben den Schedule der Titans kurz aufgerufen und sie spielen jetzt noch gegen die Bengals, gegen die Colts und die Ravens und haben in Woche 7 ihre Bye Week und spielen dann in Woche 8 gegen die Atlanta Falcons und ich glaube, wenn das Spiel gegen die Bengals werden sie meiner Meinung nach sicher verlieren. Ravens würde ich auch sagen, sofern bei den Ravens wieder mehr Spieler fit sind. Colts bis jetzt auch überrascht. Dann gehst du nochmal mit weiteren 3 Niederlagen da raus. Dann stehst du 1-5 im Worst Case.
Ja.
Dann hast du eine Bye Week. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein perfekter Zeitpunkt. Vor allem für Will Levis. Ich glaube nicht, dass Malik Willis noch ein Spiel starten wird. Ich meine, hat man letztes Jahr schon gesehen, dass die Leistung nicht wirklich gut war und auch, dass der Coaching-Staff nicht von ihm überzeugt ist, sonst hätten sie nicht dieses Jahr noch Will Levis in der 2. Runde gedraftet. Aber das ist vielleicht unser gemeinsamer Hot-Take für die nächsten Wochen. Ab Woche 8 gegen die Falcons übernimmt Will Levis die Tennessee Titans, würdest du dann mitgehen bringen?
Finde ich gut. Also gehe ich mit. Ich glaube zwar nicht, dass sie alle 3 Spiele verlieren. Ich glaube, es wäre mindestens 1 gewinnen. Aber wenn die Leistungen von Tannehill nicht signifikant besser werden, dann glaube ich, haben sie über kurz oder lang gar keine andere Wahl.
Brian, wir haben schon ein bisschen über Ron Rivera und auch Arthur Smith geredet, dass das vielleicht Kandidaten sind, die früher oder später ja mal entlassen werden, aber hast du irgendwie bereits einen Namen, den man wirklich, der wirklich extremst auf dem Hot Seat sitzt, der wirklich bereits in den nächsten paar Wochen seinen Job aufgeben muss? Hast du da jemanden, der dir da sofort ins Auge
steht? Also ich finde, so nach Woche 3 kann man immer so ein bisschen das erste Fazit ziehen und so die ersten Coaches benennen, wo man sagt, okay, die müssen, glaube ich, dieses Jahr richtig aufpassen. Und da sind natürlich gerade immer Leistungen so ein Indikator, wenn das Team halt wirklich gar nichts zeigt oder wenn du wirklich ein Team hast, das sich gefühlt aufgibt oder komische Coaching-Entscheidungen trifft oder so. Und ich finde, da kommen 2 ins Auge oder stechen mir da ins Auge, weil ich immer so ein bisschen, ich versuche immer nicht First-Year-Head-Coaches zu nehmen, weil die meistens so ein bisschen längere Leine haben, außer sie sind bei den Houston Texans, aber andere Geschichte.
Sonst gibt es schon noch eine Schonfrist für die
genau. meisten. Genau, und da kommen mir halt 2 Head-Coaches in den Kopf, die ich da auf jeden Fall nennen muss. Und das erste ist von den Las Vegas Raiders Josh McDaniels. Ne, ist jetzt auch nicht in seinem ersten Jahr bei den Raiders, von daher ja, bisher noch nicht so den Erfolg gehabt. Das muss man mal ganz klar sagen. Und jetzt auch diese Saison, man steht bei 1 und 2. Aber man hat sich auch einfach richtig schlecht präsentiert teilweise. Ne? Also gegen die Broncos klar noch gewonnen, aber gegen die Bills auch gar keine Chance gehabt. Und jetzt auch gegen die Steelers. Also du liegst 8 Punkte hinten, 2,5 Minuten vor Ende. Es ist 4th and Goal von der gegnerischen 8-Yard-Linie und du gehst auf ein Field Goal. Ja, wo man denkt, okay, was bringt's dir, auf ein Field Goal zu gehen, wenn du 8 Punkte hinten liegst, dann liegst du 5 Punkte hinten, brauchst immer noch einen Touchdown. Und das war mir wirklich so ein typisches Ding, wo ich dachte, ui, das sind so Entscheidungen, wenn du eh schon ein bisschen ja, am Wackeln bist, dann werden die noch mal deutlicher diskutiert. Und die Raiders haben die letzten Jahre aufgerüstet. Sie wollten unbedingt All-In gehen, ja, mit einem Davante Adams, auch mit einem Chandler Jones, der irgendwie noch gar nicht gespielt hat, aus persönlichen Gründen, wo man auch nicht so genau weiß, was da los ist. Mit einem Jimmy Garoppolo, wo man dachte, okay, warum hat man jetzt Derek Carr weggegeben, um sich Jimmy Garoppolo zu holen? Also, es hat alles irgendwie noch gar nicht gefruchtet und für mich sind die Raiders auch so ein Team, wo ich sage, die werden eine richtig, richtig schwere Saison haben.
Da zeigt sich so ein bisschen wieder, dass die Jünger von Bill Belichick als Head Coaches nicht so funktionieren, wie sie wünschen. Ich glaube, dann spätestens nächste Saison sollte er entlassen werden, können wir ihn dann wieder als Offensive Coordinator bei den Patriots sehen. Aber nee, gehe ich mit. Der Record von 6 und 11, du verpflichtest eigentlich gleich, nachdem du Derek Carr abgibst, wieder einen Quarterback, der dafür spricht, dass du eigentlich schon auch gewisse Erwartungen an das Team hast, weil sonst hättest du auch irgendwie einen Backup verpflichten können oder eben auch vielleicht im Draft bereits früher auf die ganze Thematik gehen, um zu zeigen, dass du eben jetzt nicht sofort den Erfolg sehen willst. Und das ist einfach nicht der Fall. Auch wenn er diese Woche gewonnen hat, würde ich immer noch Brandon Staley ein bisschen ins Gespräch bringen wollen, weil es einfach immer noch die Chargers sind. Also klar, du hast gegen die Vikings gewonnen, aber das Spiel war zum einen knapp und zum anderen war es jetzt auch noch nicht so die Leistung, die mich jetzt vollkommen davon überzeugen lässt, dass die Chargers dieses Jahr irgendwie wieder um die Playoffs mitspielen in der AFC. Und du hast mehrere Offensive Coordinator Changes mitgenommen. Du hast auch hier, finde ich, über die letzten Jahre immer wieder sehr, sehr komische Entscheidungen seitens Brandon Staley's gehabt. Und auf der anderen Seite hast du mit Justin Herbert einen jungen Quarterback, den du eben auch schon einen sehr, sehr teuren Vertrag gegeben hast und da auch gewissen Erfolg erwartest. Also ich würde Brandon Staley jetzt nicht auf den allerhottesten Seats sitzen sehen, aber wenn die Chargers so weiterspielen, glaube ich, ist er spätestens zum Ende der Saison
weg. Ja, gehe ich auch komplett mit. Das Spiel gegen die Vikings jetzt, da haben sie sich ja auch wieder alle Mühe gegeben, um das zu verlieren. Also das muss man ja auch mal sagen. Klar, auch da wieder Verletzungen. Ne? Austin Eckler fehlt, Mike Williams jetzt raus für die Saison. Aber du hast halt auch ja, draftmäßig jetzt nicht immer die richtige Entscheidung getroffen. Also das muss man auch mal sagen. Abgesehen jetzt vielleicht von einem Justin Herbert und einem Rashawn Slater. Aber Zion Johnson sieht jetzt so nicht so überragend aus. Der First-Round-Guard, den man gedraftet hat. Der Trade für Khalil Mack hat sich auch noch so gar nicht ausgezahlt, muss man sagen. JC Jackson jetzt sogar inactive gewesen, obwohl er gesund ist. Der Top-Cornerback, den man sich ja vor der letzten Saison geholt hatte, für viel Geld von den Patriots. Und Brandon Staley hat es halt auch nicht geschafft, eine Defense zu etablieren, die irgendwas stoppen kann, gefühlt. Und das ist halt schon schwierig. Also ich meine, noch hat er einen positiven Record, aber er ist halt für mich auch so der zweite Headcoach, wo ich sage, der sitzt halt ganz akut auf dem Hotseat, weil eben die Chargers mit ganz viel Glück jetzt ihr erstes Spiel gewonnen haben. Und ansonsten würde man 0-3 stehen, das darf man auch nicht vergessen. Und jetzt passend dazu natürlich das nächste Spiel, der absolute Krisengipfel, Raiders gegen Chargers. Also von daher passt es perfekt. Da glaube ich, könnte sich dann schon so der eine vielleicht ein Headcoach wieder so ein bisschen Luft verschaffen und der andere noch tiefer reinsinken sozusagen.
Das kann wirklich der Fall sein. Nachdem die für die Chargers geht es eigentlich nach eben, wie schon gesagt, der Woche davor mit den Vikings genau gleich zum nächsten Matchup, sage ich, Katastrophen-Matchup, wie du schon so schön gesagt hast. Und als ich mir so ein bisschen die Liste durchgeschaut habe, waren es für mich jetzt noch so zwei Namen, vor allem von Head Coaches, die letztes Jahr erfolgreich waren. Bei dem einen müssen wir ein bisschen abwarten. Also Kevin O'Connell würde ich nur ganz kurz behandeln wollen. Ich finde, das hängt ein bisschen davon ab, jetzt auch, was vielleicht mit Kirk Cousins passiert, eben auf deine Theorie auch aufgebaut. Sollte aber wirklich die Playoffs verpassen, könnte es, glaube ich, auch hier knapp werden. Aber wo ich es tatsächlich noch mehr sehe, ist Brian Daboll bei den Giants. Wohl bis jetzt eine der größten Enttäuschungen der ganzen Saison, um ehrlich zu sein. Ich meine, klar, auch hier einige Verletzungen, letztes Spiel, sowohl Andrew Thomas, der Left Tackle, als auch Saquon Barkley ausgefallen. Das tut natürlich wahnsinnig weh, aber so eine Regression auch bei Daniel Jones, die Offense kommt sonst wirklich gar nicht irgendwie zum Laufen. Evan Neal auch als Right Tackle bis jetzt eine wahnsinnig große Enttäuschung. Auch die Defense insgesamt schlecht. Ist für mich tatsächlich wirklich auch ein Kandidat bei den Giants, dass du hier früher oder später deinen Headcoach austauscht.
Würde ich jetzt tatsächlich mal bei beiden versuchen, ein bisschen gegen zu argumentieren. Ich glaube, bei Kevin O'Connell ist halt die Frage, wo sehen sich die Vikings selbst? Und ich glaube, das ist halt schwierig von außen zu beantworten, weil sie haben letztes Jahr eine wahnsinnig gute Saison gespielt, haben aber auch direkt das erste Spiel in den Playoffs verloren. Und ich hatte das Gefühl, ehrlicherweise, dass ja die Verantwortlichen das schon realistisch eingeschätzt haben und gesagt haben, okay, wir sind nicht der Contender, den vielleicht einige in uns gesehen haben. Und die Moves, die man gemacht hat, passen ja so ein bisschen dazu, dass man auch einige Spieler hat gehen lassen. Und da wäre jetzt die Frage, wie sehr macht man dann vielleicht dem Headcoach einen Vorwurf, weil man sagt, okay, wir versuchen jetzt diesen Rebuild so ein bisschen zu machen. Ne, also wenn das sozusagen auch von Franchise-Seite so die Richtung ist, die man einschlagen will, glaube ich nicht, dass man da den Headcoach so einen großen Vorwurf macht. Und bei Brian Daboll, es ist halt, das Ding ist, die letzte Saison war so überraschend so gut, dass ich glaube, dass er sich doch ein bisschen mehr erlauben kann und das halt eine schlechtere Saison als letztes Jahr ihm dann noch gegeben wird. Also es ist erst sein zweites Jahr und letzte Saison war halt gut und das war halt bei beiden Headcoaches der Fall. Und meistens ist es so, wenn du so eine gute Saison hast, dann kannst du dir auch eine etwas schwächere erlauben, weil du dann eben erstmal so ein bisschen die ersten Kritiker schon zum Schweigen gebracht hast. Und deshalb würde ich tatsächlich nochmal zu sprechen kommen auf Arthur Smith und Ron Rivera, weil das halt für mich zwei Headcoaches sind, die praktisch die Playoffs erreichen müssen. Ich glaube nicht, dass sie unter der Saison gefeuert werden, aber ich glaube, dass beide Headcoaches am Ende der Saison ersetzt werden, wenn sie nicht die Playoffs erreichen, weil sie eben doch schon ein bisschen länger da sind und bisher eben noch nicht den Erfolg hatten, den man sich eben von diesen Coaches so ein bisschen erhofft hätte. Klar, die Washington Commanders haben es tatsächlich einmal geschafft in die Playoffs unter Rivera, aber es war auch 2020 mit einem Rekord von 7-9 in der berühmt-berüchtigten NFC Least. Also von daher, und seitdem ging es eher, hat man eben stagniert, ne? 7-9, dann 7-10, dann 8-8-1. Also von daher, das ist ein Headcoach, wo ich sage, der muss aufpassen. Und Arthur Smith ebenso, ist jetzt schon länger dabei, also ist jetzt nicht sein erstes oder zweites Jahr, sondern sein drittes, die ersten beiden Jahre jeweils 7-10. Ich glaube, dass das so ein Jahr ist, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Prove-It-Year, wo er einfach performen muss und die Playoffs eben erreichen muss, gerade in der NFC South, die nicht über die Qualität verfügt, wie zum Beispiel jetzt die NFC East.
Ja, also über Arthur Smith haben wir uns eben auch schon ein bisschen im Off unterhalten. Liegt natürlich einfach daran, dass wir beide als Falcons Fans Leidgenossen sind und ja auch die Niederlage gegen die Lions ein bisschen aufarbeiten mussten. Aber ich glaube, wir haben auch beide einfach ganz klar gesagt, das Scheme insgesamt, vor allem der Passing Offense, ist halt katastrophal. Du verpflichtest einen Offensive Head Coach, um eben auch eine stabile Offense zu haben. Du investierst zum einen viel Geld in deine O-Line, also vor allem natürlich in der Free Agency oder besser gesagt in deine ehemaligen First-Round-Picks Lindstrom und McGarry. Vor allem McGarry bleibt bis jetzt diese Leistung total schuldig und sonst schaffst du es nicht, deine First-Round-Picks in Kyle Pitts und Drake London so einzubinden, dass du wirklich sagen kannst, okay, das hat sich jetzt ausgezahlt, die beiden zu draften, weil ich würde sagen, das, was du von ihm bekommst, das würdest du von anderen Spielern wahrscheinlich ähnlich bekommen. Und da muss man aber auch sagen, das liegt auch gar nicht so sehr daran, dass die beiden nicht gut sind, sondern einfach, dass das Scheme katastrophal ist. Und sollte Arthur Smith dieses Jahr nicht die Playoffs erreichen, sehe ich ihn wirklich weg. Also ist für mich ein bisschen auch in gewisser Weise, was heißt Hoffnung, ich würde mir natürlich wünschen, dass sie noch den Groove finden, dass die Offense besser wird, aber bei Arthur Smith zeigt sich halt insbesondere auch schon das, was sich bei den Tennessee Titans gezeigt hat. Solange das Running Game funktioniert, ist es okay, sobald das Running Game wegfällt, weil die anderen Teams defensiv so gut drauf eingestellt sind, dann wird es halt auch ganz, ganz schnell ugly. Und somit Arthur Smith gehen wir weg und Ron Rivera mittlerweile, glaube ich, schon jedes Jahr aufs Neue auf dem Hot Seat gesessen. Bei dem stelle ich mir halt wirklich mehr die Frage, warum er denn immer noch die Commanders coacht. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass einfach auch so viel um die Franchise herum war. Eben neuer General Manager, neuer Owner, da kommt halt einiges zusammen. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass es spätestens nach dieser Saison Schluss bei
mir ist. Ja, zum Abschluss würde ich tatsächlich noch mal kurz zwei Namen nennen, die so ein bisschen jetzt miteinander verwoben sind, wo man sich fragen kann, welcher von beiden wird nächstes Jahr noch da sein? Weil, guckt man sich die Denver Broncos an, dann hat man einen absoluten Fehlstart. 0-3 steht man. Und es war jetzt ja auch nicht so, dass man besonders, ja, knapp irgendwie verloren hat. Klar, gegen die Commanders war es knapp, aber und gegen die Raiders auch, aber jetzt 70 Punkte kassiert. Der erhoffte Effekt ist noch nicht eingetreten von der Sean Payton-Verpflichtung. Und da stellt man sich dann natürlich die Frage, okay, was passiert nächstes Jahr? Weil Sean Payton hat man eben viel investiert, aber Russell Wilson auch. Und da ist eben die Frage, welcher von beiden ist nächstes, was glaubst du, welcher von beiden ist nächstes Jahr noch da oder überhaupt einer von beiden oder beide? Ich finde es sehr schwierig zu sagen. Was sagst du?
Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich Sean Payton nach einem Jahr entlassen. Also ich habe gerade eben noch mal geschaut, du hast deinen diesjährigen First Round und nächstjährigen Second Round Pick an die Saints abgegeben für einen Head Coach und man hat sicherlich auch erwartet, dass er so ein bisschen der Heilsbringer wieder ist, Russell Wilson wieder auf diesen Pfad zurückführt, den er bei den Seahawks hatte, und das hat man bis jetzt auch ganz klar gesehen, dass es nicht der Fall war. Ich würde sagen, bei Wilson war schon eine gewisse Progression wieder da, aber jetzt nicht so, dass er wieder an die Seahawks-Leistungen anknüpfen kann. Ich könnte mir wirklich eher vorstellen, dass man sagt, Wilson muss gehen, weil 2 Jahre nichts gezeigt und mittlerweile dann auch nicht mehr der Jüngste. Ich meine, Supporting Cast, vor allem auf Wide Receiver, echt immer noch gut. Ich finde auch Marvin Wims, den Rookie Wide Receiver, bis jetzt sehr, sehr spannend bei den Broncos. Der hat bis jetzt echt gute Leistungen gezeigt. Und die geben mindestens Sean Payton nochmal ein zweites Jahr, damit er argumentieren kann, dass er seine Geist komplett reinbringen kann, dass er seine Culture umsetzen kann und so weiter. Sollte es aber dann auch nicht besser werden, dann ist Sean Payton auch nach einem zweiten Jahr weg. Aber das wäre halt schon der ultimative Super-GAU für die Broncos, aber man muss halt auf der anderen Seite ja sagen, also der Gamble war auch schon extremst hoch, wenn du dir einen Headcoach verpflichtest für das, was du im Endeffekt an die Saints abgeben musstest, da hätte es sicherlich auch andere Lösungen für das Ganze gegeben. Und ich meine, du hast es richtig gesagt, man steht immer noch mit 0-3 da und so viel Besserung ist nicht in Sicht, weil ich glaube, die Moral ist halt vor allem nach so einer derben Abfertigung mit 70 Punkten ganz, ganz weit unten bei den Broncos.
Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube auch, Russell Wilson nach der Saison dann weg. Wenn es dann nicht besser wird, dann wird es auch Sean Payton schwer haben. Die nächsten zwei Spiele immerhin gegen die Bears und Jets könnte man zwei Siege holen. Dann geht es aber auch wieder gegen die Chiefs, Packers und nochmal Chiefs und dann Bills. Also Playoffs werden schwierig, glaube ich.
Ich glaube, Playoffs sind da echt nicht drin. Die nächsten zwei Spiele musst du gewinnen. Also es wäre schon, glaube ich, nochmal, würde es nochmal krasser machen bei den Broncos, die ganze Situation, wenn du eins der beiden Spiele verlierst, gegen die wohl beiden schlechtesten Quarterbacks der Liga aktuell. Und dann wird es für die Broncos noch ungemütlicher. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, so kann man damit gehen. Wilson sollte es nicht bis Ende deutlich besser werden oder irgendwie sie mit was weiß ich was irgendwie die doch noch die Playoffs erreichen, aber ich kann ich mir einfach nicht vorstellen, dann ist es vorbei mit Russell Wilson in Broncos Country. Und dann sind wir auch schon am Ende der dieswöchigen Folge angekommen. Brian, ich sage natürlich als allererstes nochmal vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst und wir hören uns auch nächste Woche wieder bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Reinhören. Gerne uns auf Social Media folgen. Interception, der Football Talk und Interception FT auf Twitter. Und macht es gut. Habt eine schöne Woche. Tschüss, tschüss.
Endlich geht sie los, die Formel 1 Saison 2026. Uns steht ein besonderes Jahr bevor, denn es gibt neue Regeln, es gibt neue Autos und es gibt neue Teams, darunter auch Audi. Die spannenden Fragen zur Formel 1 Saison 2026 haben wir euch in der XXL Saisonvorschau von Starting Grid beantwortet. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, haben euch auf den neuesten Stand gebracht, haben über alle Teams, alle Fahrer und alle wichtigen Informationen gesprochen, damit ihr top informiert in die Saison gehen könnt. Und natürlich haben wir auch getippt, gewagt und ein bisschen sicher. Generell solltet ihr euch merken, Starting Grid, jede Woche Montag neu.
Starting Grid. Keep racing. Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.